Heute stellen wir zwei Genossinnen der Basisgruppe Antifaschismus Bremen einige Fragen zum Thema materialistischen Feminismus und wie dieser in der Praxis aussehen kann. Fangen wir doch einfach mal an. Wie kamst du zum materialistischen Feminismus?
Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und habe mich dort über die örtlichen Antifa-Strukturen politisiert. Wir haben uns zwar viel mit der Kritik an Staat, Nation und Kapital auseinandergesetzt, aber ich hatte immer das Gefühl, meinen Platz noch nicht so richtig gefunden zu haben. Erst als ich in die Großstadt gezogen bin, habe ich gemerkt, wie männlich dominiert Antifa-Kontexte eigentlich sind. Ich habe dort viele tolle Feministinnen kennengelernt, die mir aufgezeigt haben, dass für den Feminismus sein nicht nur ein cooles Stickermotiv ist und das Patriarchat leider auch nicht vor der linken Szene Halt macht. Unsere ganze Gesellschaft ist von dem Geschlechterverhältnis durchzogen und strukturiert. Von da an habe ich meine Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise und dem bürgerlichen Staat mit einer Kritik am Patriarchat verknüpft.
Also ich habe vor ca. 15 Jahren angefangen, mich feministisch zu engagieren. Vorher war ich vor allem umweltpolitisch und antispezizistisch aktiv. Und in den Szenen ging es häufig ums Umdenken, um Quatsch und falsche Vorstellungen, die wir im Kopf haben, also Ideologien. Und an der Uni und in der queeren Szene war das in Bezug auf Antirassismus und Feminismus ähnlich. Ich hatte Bock, rassistische und sexistische Vorstellungen und Geschlechterzwänge zu dekonstruieren. Und die linke Szene war und ist bis heute für mich ein erholsamer Ort, um Rassismus, Homophobie, Transphobie, Frauenhass und damit auch Selbsthass letzten Endes zu reflektieren und versuchen zu dürfen, das alles zu verlernen. Es war eine mega schöne und wichtige Zeit damals. Gleichzeitig, je mehr ich mich politisch engagiert und interessiert habe, gab es immer mehr Widersprüchlichkeiten, die ich mir mit Ideologie, also falschen Vorstellungen im Kopf von Leuten, nicht so einfach erklären konnte. Als Beispiel, warum ist der Anspruch auf einen Kita-Platz durchgesetzt worden, wenn doch patriarchale Vorstellungen von Mutterschaft und Familie dadurch aufgeweicht werden? Oder warum sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland manchmal möglich, manchmal unmöglich? Und was ist jetzt eigentlich mit Frauenerwerbstätigkeit? Und feministische Bewegungen hatten ja eigentlich schon lange gefordert, dass Kinderbetreuung weg von der individuell organisierten, weiblich konnotierten und kostenlosen Sorgearbeit sein müsste. Und nun setzt auf einmal der Staat das durch, was wirklich für viele meiner Freundinnen eine krasse Erleichterung und auch praktische Befreiung von Heim und Herd war. Und ich war total skeptisch und konnte mir nicht vorstellen, dass mein Feminismus etwas mit dem Feminismus in Klammern vom Staat gemeinsam hatte. Und das konnte ich erst differenziert verstehen, als ich auch angefangen habe, mich mit der Eigenlogik des Staats zu beschäftigen. Denn der Staat pflegt letzten Endes Standortinteressen, versucht also in einer Welt, in der Unternehmen global agieren, als Standort für Unternehmen möglichst attraktiv zu sein. Und da, wo nicht mehr vorrangig industriell produziert wird beispielsweise, sondern eben der Dienstleistungssektor groß ist, sind zudem eben auch noch andere Faktoren wichtig geworden. Also beispielsweise Fachkräfte auszubilden und lange zu halten. Ja, und da kann eine 10-Jahres Berufspause wegen Mutterschaft natürlich massiv stören. Also schwupps gibt es einen Kita-Platz, der Abhilfe schafft. Und dass die Einführung von einem Anspruch auf kostenlose Kinderbetreuung auch gleichzeitig eine Befreiung für die war, die sonst vorrangig dafür hätten einspringen müssen, sehe ich deshalb eher als Nebeneffekt kapitalistischer Entwicklung und nicht unbedingt als ein Erfolg der feministischen Kämpfe der letzten Jahrzehnte.
Was genau bedeutet denn das materialistisch in materialistischer Feminismus?
Für mich bedeutet das, dass ich mir genau angucke, in welcher historischen Zeit lebe ich gerade, an welchem Ort in der Welt und wie sind hier die Kräfteverhältnisse zwischen Staat, Industrie, Lobbys, natürlich auch politischen Bewegungen. Aber wenn ich dann sehe, okay, in Norddeutschland gibt es gerade mehr Bedarf nach gut ausgebildeten Fachkräften als nach Massenarbeitskräften, die am Band verschissen werden können, dann kann ich auch verstehen, dass der Staat heute eine andere Bevölkerungspolitik macht als noch vor 100 Jahren. Und ich mache mir klar, dass das nicht bloß passiert, weil der Staat plötzlich so Diversity- oder frauenfreundlich ist. Ich glaube eher, die Vorstellungen von Geschlecht wandeln sich gemeinsam mit den ökonomischen Rahmenbedingungen und nie losgelöst von diesen. Auch wenn sie auf den ersten Blick eben progressiv und entkoppelt wirken mögen, weil sie wie schon angesprochen eben besonders divers wirken oder wie beispielsweise der Einzug des Genders in die Verwaltungssprache oder die Ehe für alle tatsächliche Entwicklung darstellen. Ich weiß noch genau, wie schockiert meine eigene Mutter mir in den 90er Jahren von den Rabenmüttern in der DDR erzählte, die schon wieder arbeiten gehen würden, wenn die Kinder noch Windeln trügen und die Kinder zu Fremden abgeben würden. Das ist gerade mal 30 Jahre her und das Bild von guter Mutterschaft und von Frauenerwerbstätigkeit hat sich in den Westdeutschland so krass verändert. Also meine These wäre, das liegt leider nicht allein an den feministischen Kämpfen, sondern auch daran, dass Mütter heute viel mehr auf dem Lohnarbeitsmarkt ranklotzen sollen.
Für mich heißt es, dass das Geschlechterverhältnis, wie wir es heute kennen, eigentlich kein Zufall ist. Hinter der geschlechtlichen Sortierung der Menschen in zwei angeblich wesensverschiedene Gruppen im Kapitalismus steht nämlich eine Logik. Auf der einen Seite hat man das Stereotyp der Frau, deren Wesenszüge angeblich fürsorglich und emotional sind. Der perfekte Charakter also, um sich um die Kinder zu kümmern und den Haushalt zu machen. Der imaginierte stereotype Mann hingegen ist angeblich stark, technisch versiert und kann logisch denken. Er ist also viel besser dafür geeignet, Lohnarbeiten zu gehen und das Geld zu verdienen. Klar ist dabei aber, dass der Mann die richtige Arbeit macht. Schließlich bekommt er auch Geld dafür und die Frau eben nicht. Dadurch wird verschleiert, dass der Mann nur zur Arbeit gehen kann, weil eine Frau ihm Essen macht, seine Kleider bügelt und ihn irgendwann zur Welt gebracht hat. Also ohne die weiblich konnotierte Reproduktionsarbeit wäre auch die Produktionsarbeit des Mannes gar nicht möglich. Was wir hier feststellen, ist natürlich eine starke Aufweichung dieser Grenzen, wie wir sie eben auch heute nur noch zum Teil vorfinden. Allein wenn wir uns weltweit oder hier in Deutschland mal anschauen, wie viele und vor allem welche Frauen eigentlich ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Gleichzeitig wächst der Anspruch auch an Männer, eben mal ein bisschen mehr im Haushalt mitzuhelfen. Auch das können wir feststellen. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, lässt sich immer noch die Trennung in Haushalt und Arbeitsplatz anhand der Geschlechter wiederfinden. Besonders deutlich wurde das ja nun auch in diesem Jahr. Dank Corona fielen nämlich wesentlich mehr Frauen als Männer auf Homeschooling und die Kinderbetreuung in der Zeit zurück, in der die Kindergärten eben zwangsweise geschlossen wurden. Der Kapitalismus braucht also diese Trennung in produktive und reproduktive Arbeit, um zu bestehen und sich halt auch immer wieder neu erneuern zu können. Umgekehrt heißt das aber auch, will man das Geschlechterverhältnis zerschlagen, müssen wir auch den Kapitalismus überwinden. Betrachtet man die Welt durch diese materialistische Brille, kann man gesellschaftliche Zusammenhänge besser verstehen. Und das ist für mich eben auch wichtige Voraussetzung, aber auch Teil meiner politischen Praxis.
Wenn ich Kapitalismus und Staat nicht in meine Analyse mit einbeziehe, laufe ich Gefahr, unheimlich Wichtiges zu übersehen und mich plötzlich in einer Gesellschaft von Leuten wiederzufinden, mit denen ich eigentlich gar nichts gemeinsam habe. Ich denke da nicht nur an den bürgerlichen Establishment-Feminismus, sondern auch an Liberale. Mit denen habe ich aber nun wirklich gar nichts gemeinsam. Ich will ja überhaupt keine Karriere. Ich will nicht mehr Lohn arbeiten müssen und trotzdem gut leben. Ich will nicht in den Aufsichtsrat von VW. Ich will VW genauso wie die beknackte Automobilindustrie abschaffen.
Was hältst du von dem Vorwurf, materialistischer Feminismus sei offen für Transphobie, weil er sich auf zwei biologische Geschlechter beziehe?
Also das kann ich nun wirklich nicht nachvollziehen. Ich kenne wirklich keine Marxistin, die Geschlecht als natürlich gegeben und die Individuen determinierend bezeichnen würde. Im Gegenteil, die Annahme, dass Geschlecht erst gesellschaftlich gemacht wird, ist eine der Grundvoraussetzungen für eine vernünftige, materialistisch-feministische Auseinandersetzung mit der Welt. Gerade das erschließt sich doch durch die Anwendung marxistischer Perspektiven als Handwerkszeug. Was Marxistinnen und auch ich aber wohl sagen würden, leider spielen diese binären geschlechtlichen Zuweisungen Mann und Frau in dieser beschissenen Gesellschaft sehr wohl eine Rolle.
Und diese Rolle spielen sie nicht nur, weil Leute Scheiße im Kopf haben, sondern weil auch aus dieser Scheiße im Kopf letzten Endes eben auch sehr Reales entstehen kann. Und da ist wirklich nur ein Aspekt die ökonomische Situation. In dem Fall geringe Löhne für die, die als Frauen gelabelt werden, das steht nun mal an der Tagesordnung. Und dadurch entstehen eben auch komplett andere soziale Abhängigkeiten und Konstellationen, die gerade Cis-Männer in dieser Form eben nicht betreffen. Auch wenn hier natürlich noch eine dritte, wesentliche Perspektive hinzukommt, nämlich die der Wirkmächtigkeit von Rassismus. Aber weil gerade diese binären Geschlechtervorstellungen eben so wirkmächtig sind, benutze ich auch, je nach Situation und je nachdem, wovon ich spreche, den Begriff Frau. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Aber um die Welt zu verändern, muss man sie erst einmal verstehen. Und da die Gesellschaft nun mal jeden und jede in eins der beiden Geschlechter einsortiert, macht es durchaus Sinn, diese Einteilung bei der Analyse der Gesellschaft beizubehalten und sozusagen als Werkzeug zu benutzen, um letzten Endes den Ist-Zustand zu beschreiben. Nur so lässt sich meiner Meinung nach eine Strategie ableiten, die auch zur Abschaffung aller Geschlechter führen kann.
Mal aus der Praxis gefragt, wie könnte ein feministischer Streik eurer Meinung nach aussehen?
Feministischer Streik kann überall da sein, wo Flinters und Queers sind. In der Liebesbeziehung nicht mehr die ewige Konfliktlöserin und Trösterin zu sein. Kinderbetreuungsverantwortung abzugeben. sich mit anderen zusammenzutun und über Bedürfnisse, Ängste und Möglichkeiten der gewünschten und erkämpften Veränderung zu sprechen. Das Kochen aus der Privatküche auszulagern und Küfers oder Mensen zu organisieren. Was mir in der Vergangenheit nur ganz vereinzelt begegnet ist, ist der Kampf am eigenen Lohnarbeitsplatz unter dem Motto Feminismus. Der wichtigste Ort, um sich zu organisieren. Oder was ist mit Mietstreiks oder der Gründung von Wohnungsgenossenschaften? Denn was nützt uns eine erkämpfte Lohnerhöhung, wenn das Geld uns mit der Miete direkt wieder aus der Tasche gezogen wird? Ich selbst bin seit vielen Jahren in der Gewerkschaft und im Betrieb aktiv und erlebe viel zu wenig Flinters, die für ihre eigenen Interessen einstehen und Forderungen stellen. Entweder sie sagen, der Job ist mir zu wichtig, ich will ihn durch mein Protest nicht verlieren. Oder sie sagen, der Job ist mir nicht so wichtig, ich will mich dafür nicht so sehr engagieren. Aber finanzielle Unabhängigkeit ist für mich der absolute Schlüssel dazu, sich auch von patriarchalen Strukturen und sexistischen Umfeldern befreien zu können.
All das sind Möglichkeiten, wo Flinters für ihre Rechte und Bedürfnisse kämpfen können. Ich sehe den feministischen Streik als große Chance. Eine Chance, die verschiedenen Teilbereichskämpfe, die Menschen tagtäglich führen und führen müssen, wie beispielsweise der Streik von Pflegekräften für bessere Arbeitsbedingungen, Proteste geflüchteter Frauen für Geburtsurkunden für ihre Kinder oder eben auch Aufbegehren gegen den sexistischen Prof an der Uni unter einem Label zu vereinen. Denn nur der solidarische Bezug aufeinander hilft uns, unser Ziel zu erreichen. Eine Gesellschaft, die sich nach den Bedürfnissen der Menschen richtet, die in ihr leben.